palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao ragazzi, hier ist sie. Folge Nummer 200. Serie Amore mit Mario Rica und Mario Soike. Fast verpasst diesen historischen Moment tatsächlich, weil es wurde schon 201 angezeigt, vielleicht bei euch auch, aber das ist das Intro, das schon mal hochgeladen wurde. Und ich kann euch sagen, Mario Soike hat sich extra schick gemacht für diese Aufnahme. Was ja. Sehe ich da? Ach so, der hat so ein Kostüm an, das ist eine große Sanduhr, die sich dreht, also ein Kostüm in einer Sanduhr. Und jetzt dreht er sich um und hinten drauf steht Soike 2 FC Urlaubsreif, here we go. Okay, ja, wie hast du, kleiner, an dieser Stelle ganz herzliche Empfehlung für die neue Doku von Ole Zeissler und Kollegen, die in der ARD-Mediathek zu sehen ist, über die Derbys. Ohne italienischen Bezug, aber kann man sich reintun. Habe ich schon eine Folge geguckt.
Nice. Immer wenn der gute Mann eine Dokumentation rausbringt, ist das natürlich ein Pflichtprogramm.
So ist es. Pflichtprogramm war für dich natürlich auch der Deadline Day. Mm. Hast du es gut überstanden?
Oh, ja. Also, ich habe nicht die Nachtschicht gemacht, fairerweise sagen. Die hatte ich aber am Wochenende an anderer Stelle. dafür jetzt ich glaube, die Kollegen waren bis 3 im Büro.
Ui.
Und ich habe dann heute ab 6 wieder übernommen, da war aber nichts mehr übrig.
Das ist gut.
Ich glaube, so einer der letzten, der noch durchgegangen ist, war Sutil zu Milan.
Mhm.
Über Milan müssen wir gleich auf jeden Fall reden. Die sind ja schon so mit weltweit die aktivsten gewesen am
ja.
Gelbhemdentag.
Absolut.
Gelbwestentag. Weiß nicht, wenn ich noch ein bisschen mehr unzusammenhängende Sätze aneinander klebe als sonst, dann könnt ihr euch denken, warum.
Ja, wir gehen gleich rein in den Mercato-Teil, aber jetzt muss ich doch anlässlich der 200. Folge, ist vor 2 Tagen eine E-Mail reingekommen, die ich euch jetzt gerne mal vorlesen möchte, weil die auch ein bisschen daran anschließt, was ich gerade schon über deine Kleidungswahl gesagt habe. Da haben wir nämlich folgende Nachricht bekommen. Hallo Mario, hallo Marius. Während gerade der großartige Sonntag mit Milan, Inter und Roma Neapel in den Vorlauf geht, muss ich endlich mal ein kleines Feedback, eher besser Danke an euch richten. Seit gut 2,5 Jahren lausche ich euch beiden und ihr habt es geschafft, mein altes Serie A-Interesse wieder zu erwecken. Mhm. Angefangen hat alles mit dem Spätwerk von Roberto Baggio bei Brescia und den geschätzten Kollegen bei Laola. Fehlende Verfügbarkeit nach dem Aus der Übertragung und mehr Fokus auf den strugglenden Lieblingsclub in der Bundesliga haben die Liebe etwas erkalten lassen. Erstes Pflänzchen war die intensivierte Fanfreundschaft des Herzensclub nach Bergamo und die Feel-Good-Story um dortigen Robin Gosens. Kommentatorenvorlieben und Cross-Promo im Rasenfunk für euch ließen das Pflänzchen wieder erblühen, was bereits darin gipfelte, dass das weiße Bologna-Trikot aus dem diesjährigen Ranking meine Sammlung bereichert. Hm. Danke dafür und natürlich für die wöchentliche Portion Calcio. Verspätet habe ich über den Mount Rushmore nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, wohl einfach zu vielen Kickern Unrecht zu tun. Da ihr beide aber wohl ebenso wie ich große Anhänger des Chefredakteurs sowie des Herausgebers seid, Klammer auf, Grüße an dieser Stelle, die Community wartet auf mehr, Klammer zu, ja, auf jeden Fall, würde ich aber zumindest eine rein italienische Doppel-6-Edition nachschieben. Angeschnallt bitte. Francesco Totti. Andrea Pirlo. Ja. Paolo Maldini. Und Fabio Quagliarella.
Ah.
Ja. In dem Sinne, uns allen zwei großartige Sonntagsspiele und euch alles Gute. Grüße aus dem Osten des Landes, wo es trotz düsterer Zahlen weiter stabile Leute gibt. Johnny. PS. Fuck AfD.
Bleib stabil, bleib stabil.
Yes. Vielen Dank. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, mein lieber Johnny. Ja, das ging runter wie Öl, würde ich sagen. Butterweich.
Ja.
Wie eine Flanke auf den Kopf Batistutas. Naja. So. Eigentlich können wir die Folge hier zumachen.
Würde ich auch sagen. Also was will man über zwei, also nach 200 Folgen, ist das doch alles gesagt damit.
Ja, ist eigentlich mal alles durch. Nee, na, aber komm, jetzt hier mal ein bisschen rein in den Mercato. Lass uns doch anfangen mit Milan. Du hast es schon angesprochen. Die haben schon fleißig gekocht, würde ich sagen.
Das sagen die jungen Leute, ne? Hab ich auch gehört. Und vorab eigentlich möchte ich gerne, waren wir schlecht vorbereitet, vielleicht letzte Woche, aber ich hätte eigentlich auch gerne noch eure Takes.
Mhm, können sie ja jetzt noch machen.
Ja.
Wir breiten der Community ja eh immer den Teppich aus. Sie dürfen immer bei der Top 11, bei den Transfers, können sie immer alles danach bewerten und klüger sein als wir. Das ist doch schön.
Also sagt mal, wenn ihr einen Lieblingsverein habt, wie ihr das fandet, was die gemacht haben, oder wer vielleicht der Top-Deal im Winter gewesen ist oder so. Mhm. Ich meine, da hat auch jeder eine Meinung.
Ja. Ich sag mal, von den Juve-Fans brauche ich das nicht mehr, da habe ich schon genug bekommen.
Alles klar. Ja, also ich habe schon gelesen, eine Überschrift, Milan hat die Fehler aus dem Sommer ausgemerzt. Das wurde wohl in einem englischsprachigen Podcast gesagt. Was denkst du? Santiago Jimenez, Joao Felix, Warren Bondo, vielleicht anders ausgeschrieben als Franzose.
Weiß nicht. Bondo, weiß ich nicht.
Und Ricardo Sutil haben wir gerade schon erwähnt. Also das liest sich ja erstmal stark, ne?
Ja. Ja, vor allem Jimenez ist geil.
Ja,
das ist geil. Mega geil. Und jetzt hast du da halt auch mega Tempo in der Tiefe, ne? Mhm. Also wenn da dann irgendwie Jimenez, Pulisic und Leao auf dich zurennen, letztere halt, wenn er Bock hat, ist die Frage. Und ja, ich glaube schon, dass das funktionieren könnte. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es mit Morata nicht funktioniert hat.
Mhm.
Aber so ist es halt.
Morata hat aber auch als Kind schon in Galatasaray-Bettwäsche geschlafen.
Mhm. Spielt er jetzt mit Osimhen zusammen eigentlich?
Ich glaube, Osimhen ist verletzt. Aber sie sollen zusammenspielen, weil eigentlich, also Icardi und Osimhen haben auch zusammengespielt und Icardi hat Kreuzbandriss.
Oh. Das wusste ich nicht.
Ja, deswegen gab es da Bedarf.
Okay. Na gut. Ja, aber insgesamt ist das tatsächlich schon vor allem Sutil underrated, finde ich auch.
Mhm,
Kann der da mal ein bisschen Druck auf
Leao.
Ja. Du kannst schon auch Sutil so ein bisschen eingerückt spielen lassen, oder nicht?
Klar.
Also ist so ein bisschen die Frage, ob das bei Milan halt trotzdem noch reicht, die Saison zu retten.
Was heißt retten? Ist Rückstand ist natürlich schon groß auf die CL-Plätze. Aber ja, ich glaube, die Chancen sind ja auch wieder gut, dass es wieder 5 gibt. Von 5 Jahreswertung her.
Ja, okay. So weit bin ich noch nicht.
Ja, also das sind ja immer die ersten beiden, kriegen da ja dann nochmal einen. Und ich glaube, Italien, wenn Lazio und Florenz dann auch in den entsprechenden weit kommen, so, dann sieht das ganz gut aus.
Okay.
Also vielleicht darüber dann. Und also auch noch ein Wort zu Jimenez. So, das ist für mich eigentlich einer gewesen, der safe in die Premier League gegangen wäre. Und dass man einen mit 23, der jetzt irgendwie 3 Jahre in Holland geil war und die Skills mitbringt, die er hat, dass der nicht nach England, sondern nach Italien geht, ist schon eine Hausnummer, finde ich. Und dann muss mir auch keiner mehr damit kommen, dass die Serie A ihre Stars verliert, ne?
Ja, so nämlich. Was müssen wir noch aufarbeiten? Also vielleicht auch einmal noch mal kurz Steffen, der ja auch was zu Fiorentina geschrieben hat. Und zwar, was ein Mercato gestern. Die Fiorentina setzt auf das Erfolgsrezept der 8-Spiele-Serie und holt viel Körperlichkeit für das Mittelfeld. Insbesondere auch für die Außen. Da spielt nun Folorunchu statt Bove und seitdem Kolpani, Klammer auf, dessen Stärke Körperlichkeit nicht ist und der bisher auch eher schlecht performt, Klammer zu. Beltran hat nun 2 Spiele gespielt auf RA und die wurden gewonnen. Mit dem Stilmittel wird es weitergehen, in Klammern 3ZM-OM und auch Zaniolo wird sich da auch speziell auf Außen einfügen. Ich bin echt gespannt.
Ich auch. Und also neben Milan und Como ist jetzt gerade am D-Day ist die Viola am aktivsten gewesen. Und Zaniolo hat der liebe Steffen da ja schon erwähnt. Und dazu kam Sheehan Dur, ist U21-Nationalspieler von PSG. Und ist, glaube ich, großes Talent. Kann ihn jetzt nicht so richtig einschätzen, weil der noch nie in Italien als Profi gekickt hat. Und Fagioli.
Ja.
Ist ausgeliehen von Juve. Dass da, also dass die Fans mit dem Abgang nicht so zufrieden sind und so, das hatten wir, glaube ich, in den letzten Wochen auch schon. Aber also der Fiorentina, das passt irgendwie doch auch so von allem her, oder?
Ja, schon. Ja. Und sie haben auch ein giftiges Jubiläumstrikot noch rausgebracht, ne? So eine Special Edition.
Oh ja. Das sieht aber, also da bin ich wieder beim dritten von Juve, das sieht, glaube ich, besser aus, wenn man es abends beim Aperol trinkt oder so.
Ja, und ich glaube, es sind auch irgendwie 130 Tacken oder so, ja, die man dafür ausgeben müsste. Aber jetzt, weil wir es gerade gesagt haben mit Juve, muss ich doch einmal noch hier kurz die Gedanken Julians mit dir und mit euch teilen. Der, lange haben wir nichts von ihm gehört, aber absolut wieder im Rage-Modus angekommen ist, verständlicherweise so ein bisschen. Er schreibt: Wie kann es eigentlich sein, dass der Toro bessere Transfers als Juve macht? Ich bin mittlerweile wirklich so frustriert von meinem Verein, das ist so peinlich, was die da fabrizieren. Anfang der Saison habe ich mich so darüber gefreut, dass mit Thiago Motta ein cooler neuer Trainer kommt, Ciontoli coole Spieler holt und dann fing die Saison gut an und alles war gut. Seit dieser Bremer Verletzung geht es gefühlt nur noch bergab. Die Sommertransfers schlagen nicht ein und spielen kaum eine Rolle. Douglas Lewis, hust, hust. Man hat mittlerweile einfach keinen Spieler mit dieser Juve-DNA mehr im Kader. Danilo war gefühlt der letzte dieser alten Generation und wird vom Hof gejagt.
Was mit
Klar
Gatti?
War es nicht.
Was
mit Gatti? Ja. Hat der wirklich die Juve-DNA schon drin? Also außer dass er immer emotional Leader ist. Mal gucken, ja. Ja. Klar war es nicht mehr die Riesenverstärkung auf dem Platz, aber Alter, wir haben keine Innenverteidiger mehr. So muss ich das auch sagen. Ich muss mir gleich Renato Vega, in Klammern den Augsburg-Flock, und Gatti, der vielleicht 5 coole Spiele gemacht hat,
Das
finde ich ein bisschen hart, in der IV angucken. Ich glaube, der hat das kurz vor Empoli geschrieben, da kommen wir nachher noch kurz davor dazu. Jetzt wollen die diesen Kelly von Newcastle holen. Der ist ja vielleicht ganz gut, aber ich habe eben einen Kommentar auf TikTok über den gelesen. Ist scheinbar vor der Saison ablösefrei von Bournemouth gekommen. Die haben den dahin ziehen lassen, damit sie, ihr ahnt es schon, Huisen kaufen können. Wirklich, das kann doch nicht der Anspruch von Juve sein, solche Spieler zu holen. Zur gleichen Zeit holt Neapel übrigens Pietro Comuzzo von Florenz, 19 Jahre Stammspieler. Wenn die nächsten Jahre ein IV aus Bonciono und Comuzzo haben, dann viel Erfolg. Wir dann wahrscheinlich mit einem Spieler wie Ricardo Pepi im Sturm, weil Vlahovic ja der Sündenbock ist und auf jeden Fall das Problem. Man beachte die Ironie. Jeden Tag lese ich neue Gerüchte über Spieler, die kommen sollen und eigentlich schon mit Juve einig sind. Einen Tag später sehe ich die bei dem neuen Verein. Danzo, Todibo und ich glaube Tomori ist der Nächste. Wenn das so weitergeht, sehe ich leider schwarz für Juve. Tut mir leid für diese lange Anti-Juve-Wutnachricht, aber das musste mal raus. Mich würde mal eure Meinung zum Thema interessieren, ob ihr das genauso seht wie ich oder ihr das alles etwas entspannter seht. Liebe Grüße und einen schönen Sonntag. Also, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich das definitiv entspannter sehe als Julian. Aber das liegt vielleicht auch in der Natur der Sache. Ja, also, das ist ja so ein bisschen wie 2 Jahre Serie Amore unter Allegri, ist es so kaderplanungstechnisch Ciontoli jetzt auch, drehen wir uns im Kreis, oder?
Ja, ich kann nachvollziehen, dass der Frust, weil die Erwartung sehr groß war, dass der Frust dann, wenn es alles nicht so ineinander greift und so, dass der auch groß ist. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber, also, wo macht der Toro denn bitte bessere Transfers? I beg you, please.
Was haben sie denn gemacht?
Also, die haben Casadei geholt, das ist natürlich cool.
Ja, ich glaube, genau das hat er, genau das hat, war der Auslöser.
Wahrscheinlich, aber also ich meine, Biragi und Elmas hätte er, glaube ich, auch nicht so gerne gehabt.
Ja, true. Ja. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, Julian, man muss das ein bisschen beobachten und da schon auch nach wie vor Thiago Motta ein wenig Zeit geben. Und vielleicht auch noch das nächste Sommertransferfenster. Und jetzt so ein bisschen versuchen zu retten, was noch zu retten ist in dieser Saison.
Mhm. Ja, ich kenne halt den, ich kenne die Engländer nicht so und so, ne? Also Lloyd Kelly, weiß ich nicht, vielleicht ist er ja auch super. Ich glaube, bei Tomori haben die Milan-Fans vielleicht auch am Anfang gesagt, so, puh, weiß nicht, der konnte sich bei Chelsea nicht durchsetzen. Und dann war, glaube ich, ganz in Ordnung danach.
Ja, fair.
Also, gibt ihm die Chance. Kann natürlich sein, dass, also kann, ich will das nicht komplett abbügeln, es kann natürlich sein, dass Comozzo noch zu Napoli wechselt im Sommer. Aber jetzt im, es gab Verhandlungen und im Winter wollte die Fiorentina einfach zu viel Kohle haben.
Ja. Apropos Napoli, ganz kurz, die haben so eigentlich fast gar nichts gemacht, ne? Die lieben Freunde von der Neapolitaner haben ihrem Präsidenten Schulnote 6 verpasst für den Transfermarkt. Aber die ja, sehen auch meistens alles nicht komplett entspannt.
Ist also, ja, Kvaratskhelia ist weg und der Ersatz ist dann Okafor. Wobei ich mir dann ja, auch gedacht habe, ich habe jetzt die Highlights vom Roma-Spiel nochmal gesehen und da ist mir aufgefallen, ja klar, der Neres, der kann ja auf dieser Position spielen. Vielleicht ist das auch einfach so mit Auge und ich kann, also das Okafor muss schon ziemlich krass durch die Decke gehen, dass die da jetzt irgendwie so eine 25 Millionen Kaufoption ziehen.
Ja.
Würde ich denken. Und wenn Conte sagt, mit Politano und Neres reicht mir das und ich habe dann noch den einen, der schon bei Milan keinen Stress gemacht hat, wenn er mehr auf der Bank sitzen musste als spielen.
Ja. Ja, fair. Also ja, und gerade läuft es ja mit dem Kader Contest. Und es kommen ja auch nicht mehr Spiele dazu. Also kein Pokal, kein Europa. Jo, jetzt gegen die Roma, aber kommen wir später auch noch zu. Neres vielleicht nicht ganz so überzeugend wie in den Wochen davor. Aber whatever. Überzeugt hat mich, das will ich an dieser Stelle einmal noch kurz sagen, die Verkündung Onanas bei Genua. Das Video geht hart, das ist so geil zwischen Kult und Cringe, würde ich sagen. Ja, gönnt euch das mal, würde ich sagen.
Krass, den habe ich noch nicht mal mitbekommen.
Ja. Ich weiß auch nicht, welcher Onana das ist, ehrlicherweise.
Muss ich gerade so sagen. Wo ist denn hier Genua in dieser Übersicht eigentlich? Monza, Genua. Jean Onana von Beşiktaş.
Ja, siehst du?
Okay,
ja, das... Wie, Introduce-Video ist geil. Kannst du dir nachher mal geben.
Das ja. Nice.
Ganz kurz müssen wir noch über Como reden, oder?
Auf jeden Fall. Vielleicht noch ein Wort zu Inter.
Ja.
Das ist immer kein großes Wort, aber Zalewski gegen Buchanan getauscht sozusagen. Glaube ich gut. Also Zalewski ein bisschen dem allgemeinen Trend bei der Roma zum Opfer gefallen, glaube ich.
Aber auch gleich Impact gehabt im Derby.
Ja.
So.
Genau, und vielleicht, genau, das sind uns die beiden Römervereine, vielleicht bevor wir nach Como gehen, dann schließen wir es damit ab.
Ja.
Die haben beide nämlich auch relativ viel gemacht gestern noch. Lazio Belayan von Hellas Verona geholt. Glaube ich, ein richtig starker Transfer.
Ja.
Als 20-jähriger Sechser, wo auch die Großen eigentlich alle dran waren. Und ich glaube, da in der Mittelfeldzentrale da noch ein bisschen mehr Breite zu schaffen und so. Baroni kennt ihn natürlich auch schon. Smart.
Ja.
Und noch einen jungen Dänen haben sie für die Innenverteidigung geholt. Prostgard.
Ah. Oh.
Weiß nicht, ob das und so da ausgesprochen würden, wird. Prostgard.
Ja. Prostgard. Da würden sich Deutsche mit gutem Dad-Humor nicht die Trikots holen, ne?
Ja. Und die Roma hat auch, also krass, ey. 3 Transfers noch am letzten Tag. Ich kenne nur den einen. Victor Nelson, ist auch ein dänischer Innenverteidiger, der kam von Gala. Also Gala und Serie A, das war irgendwie ein Ding. Und der ist zeitweise, also das war so ein bisschen, als Kim weg war aus der Türkei, war das so der legitime beste neue Innenverteidiger in der Liga.
Ah, okay.
Ich will jetzt nicht sagen, dass er so eine Entwicklung wie Kim nimmt, aber ich glaube, der kann was. Und den Lukas Gurnaduat, das ist sicherlich auch sehr falsch, von Salzburg. Da habe ich irgendwie, der hat so, ich glaube, so Statistik-Boys stehen auf den.
Okay.
Ich glaube, der macht so viele so progressive Pässe und sowas.
Ah, okay. Ich hänge immer noch bei, wenn Prostgard und Füllkrug zusammen in einem Team spielen würden. Ja.
Oh, wir hatten, da gab es den noch nicht, aber wir hatten mal als, bei Transfermarkt gibt es so für die ehrenamtlichen User, die so Datenpfleger und Moderatorenaufgaben und so machen, gibt es immer so ein Jahresgeschenk. Und da hatten wir mal so einen Stadion-Trinkbecher.
Hm.
Auf jeden Fall Füllkrug und Feinbier und Damien Duff und sowas, die standen da, stehen da die Namen
drauf. Ja. Sehr fein, sehr fein. Ja gut, gucken wir uns mal an, was das dann da in Rom geben wird. Como, keine 10 Mios an Kaiserslautern überwiesen, ne? Aber ansonsten trotzdem auch ordentlich eingekauft, ey.
Ja, auch absolut, absolut international und random, also man könnte sagen wahllos, aber vielleicht ist es ja auch schon, vielleicht haben die sich ja auch was dabei gedacht, wer weiß. Ich kenne nämlich weder Anastasios Duvikas, den Stürmer, der für 13 Millionen von Celta Vigo gekommen ist, noch Ivan Azon, den Mittelstürmer, der für 2 Millionen von Real Saragossa gekommen ist, noch Ivan Smolcic, den Rechtsverteidiger, der für 1,6 Millionen von HNK Rijeka gekommen ist, noch den von Barcelona ausgeliehenen Linksverteidiger Alex Valle.
Hm. Ja.
Und du so?
Smolcic sagt mir was, aber es kann auch sein.
Ja, das ist der Bruder von dem ehemaligen Frankfurter.
Ah, siehst du? Hier.
Ja.
Ja. Na gut.
Genau. Und dann kam Maggie Mvoivoda, den kennt man als Serie A-Fan vom Toro. Mhm.
Ja, aber auf jeden Fall wieder gut investiert, ne? Also ja, ich habe letztens auch nur dieses Interview nach dem einen Spiel irgendwie von Fabregas gelesen, wo er irgendwie so rumgeheult hat mit der Serie B-Mannschaft und so. Weiß ich nicht, ne? Also.
Das ist schon übertrieben ein bisschen.
Ja.
Vielleicht. Ja. Da genau, ich dafür weiß auch.
Genau wortwörtlich, was er gesagt hat. Aber irgendwie so in die Richtung.
Dafür auch, also absolute Fußballmanager in der 30. Saison-Transfer habe ich in der WhatsApp-Gruppe auch schon geschrieben. Andrea Belotti, Laie zu Benfica. Den hatte ich auf der Bingo-Karte, ne?
Eieiei. Na gut. Also das ist ja, der Part ist ja hier keineswegs auf Vollständigkeit ausgerichtet, ne?
Nein.
Ich glaube, da müssen wir es jetzt mal gut sein lassen, sonst reden wir heute Abend noch.
Nur einen noch, Venezia, was ist los mit euch?
Ah ja.
5 Millionen für Poyan Palo an Palermo. Hä?
Hä? Ja, keine Ahnung. Oh ja. Und mein Torwart hat sich da auch verletzt, ne?
Stimmt, im Stankovic-Patella-Sehnenabriss oder so.
Mm. Ja, ich weiß es auch nicht. Wobei der ja da auch mal wieder rein und raus rotiert wurde. Also, das ist, naja. Und ich meine, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der in dem Palermo-Trikot gut aussieht, ne?
Ah, das stimmt.
Ja, ist ein bisschen ärgerlich.
Kann uns dann ja auch, dann schließen wir den Kreis zu Steffen. Der hat mir nämlich geschrieben, dass er sich ein Spiel in Palermo im März und dann das Derby zwischen Messina und Catania anguckt.
Ja.
Und er hat das Stadionerlebnis schon angekündigt.
Sehr gut, so wollen wir das haben. Und wir fliegen einmal kurz durch die vergangene Woche. Da standen ja noch Champions-League-Spiele und so aus. Inter souverän, die Top 8 gesichert in der Königsklasse. Milan und Juve wirklich bodenlos am letzten Spieltag unterwegs gewesen. Vor allem die Rossoneri. Ja, also bei Zagreb gegen Cannavaro untergegangen, ey. Atalanta ganz knapp aus den Top 8 rausgerutscht. Bologna hat sich dann noch mit Abstand verabschiedet und nochmal ein Pünktchen geholt. Jo. Bergamo somit jetzt in den Playoffs gegen Club Brügge. Gar nicht mal so eine leichte Aufgabe, wie ich finde.
Müssen sie aber schon schaffen.
Ja, Aber wenn Hans van Marken und Christoph Tschollis da aufzocken. Milan bekommt es mit Feyenoord zu tun. Auch so die Kategorie, ne, wo du sagst, du gehst als Favorit ins Spiel, aber
es sind ja auch. Ich glaube, die Bayern haben das mitbekommen, aber das sind ja auch die Geschichten, wo die selbst nur der Fußball schreibt.
Ja.
Jimenez jetzt direkt.
Ach, richtig. Und der ist dann das spielberechtigt auch natürlich, ne?
Ja, klar.
Oh, wow, ausgerechnet. Ich höre mich schon schreien, ja. Und Juve hat die PSV zugelost bekommen, die man ja auch schon in der Ligaphase ganz zu Beginn mit 3-1 geschlagen hat. Aber
Peter Bosch, ne?
Eben. Ja. Ja, das ist richtig, ja. Im Achtelfinale könnte es im Übrigen ein italienisches Duell dann geben mit Inter. Über Kreuz, Quer, Quie, Quas, Auslosung, etc.
Da steht irgendwie, dass irgendwie so die grundsätzlichen Wege stehen schon fest, ne?
Ja, genau. Ja. Das ist ja wieder dann nicht gut für die 5-Jahres-Wertung. Oder doch, oder man holt, ja, jeder gewinnt einmal, dann da nochmal 3 Punkte, einer kommt weiter. Wie auch immer. In der Europa League ist Lazio nicht mehr ungeschlagen, bei Braga verloren. Das war ein bisschen wild am Schluss. Braga hat noch genau ein Tor gefehlt zum Weiterkommen. Zwischendurch hat ihnen das 1-0 gereicht, dann haben sie so ein bisschen das Spielen eingestellt, dann haben sie auf einmal doch das 2-0 gebraucht und Lazio hat die letzten 10 Minuten dann doch nochmal mitgespielt. Wild, ist trotzdem als Tabellenführer weitergekommen und damit schon im Achtelfinale und die Roma hatte ja die Eintracht zu Gast und da war auch der liebe Markus.
Freundinnen und Freunde des Calcios, ist zwar schon spät in der Kapitale, aber ich dachte, ich mache euch noch ein kleines Stadionerlebnis vom Europapokalspiel der Roma gegen die Eintracht fertig. Bekanntlich meine beiden Herzensclubs, die da erstmals überhaupt aufeinander getroffen sind. Ja, für mich war es das erste Mal, dass ich ein Spiel aus der Kurve Nord verfolgt habe. Muss ich jetzt nicht unbedingt so schnell wieder haben. Die andere Seite ist schon schöner. Aber was macht man nicht alles für so ein sehr, sehr besonderes Spiel? Der Rahmen war auch entsprechend. Das Olympico mit, ich glaube, so 65.000 Zuschauern fast ausverkauft. Ich war 2018 schon mal in Rom. Da hat die Eintracht aber gegen Lazio gespielt. Und das war halt ein Unterschied, die Tag und Nacht. Damals waren, ich glaube, 14.000 Zuschauer im Stadion. Davon 8.000 Frankfurter. Und diesmal hast du halt wirklich auch gesehen, wie ein Heimspiel im Olympico auszusehen hat. Stimmung auf beiden Seiten war sehr gut. Vorm Spiel die typischen Roma-Gassenhauer, die schon geil waren und wo ich natürlich ein bisschen aufpassen musste, dass ich die nicht allzu offensichtlich im Gästeblock mitsinge. Plätze im neutralen Bereich waren natürlich nicht drin, weil typischer Europacup mit deutschem Ausweis kommst du entweder in den Gästesektor oder halt du bleibst draußen. Gut, war dann natürlich auch so okay. Ja, am Ende geht das Spiel mit 2-0 an die Roma. Die über 90 Minuten einfach die bessere Mannschaft war. Ganz am Anfang hatte die Eintracht mal eine gute Phase, wo man gedacht hat, oh, vielleicht, wenn jetzt vielleicht das 1-0 fällt, könnten die gut reinkommen und die Roma wieder ihre Flatter kriegen. Aber dazu kam es nicht. Salamakers hat, ich glaube, war das Baroja? Also auf jeden Fall, Salamakers hat einen Frankfurter dann in letzter Minute umgerissen, hat sich die gelbe Karte sehr früh im Spiel abgeholt, aber dadurch die Torchance verhindert, die vielleicht einen frühen Einschlag bedeutet hätte. Und viel mehr kam eigentlich in der ersten Halbzeit von der Eintracht nicht. Einen Kopfball gab es noch, den Zwila saustark gehalten hat. Aber ansonsten hat eigentlich nur die Roma gespielt und ist dann auch relativ gegen Ende der ersten Halbzeit völlig verdient durch Angelino, der, glaube ich, Man of the Match Kandidat war. Weiß nicht, ob das geworden ist oder ob das überhaupt gekürt wird in der Europa League. Der auf seiner Seite saustark war, hat dann das 1-0 gemacht, kurz vor der Pause. War zu dem Zeitpunkt schon hoch verdient. Dorfbeck hat schon einen absoluten Sitter liegen gelassen, kurz vorher. War das kurz vorher? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der aus 1 Meter, 2 Meter drüber geschossen. Könnt ihr euch vielleicht mal in der Wiederholung angucken. War nicht so das aller. Ich sag mal, er hat schon eiskälter zugeschlagen. Es war ausbaufähig. Aber gut, okay. Waren nicht alle überragend bei der Roma. Dafür natürlich Dreierkette, Mancini, Hummels, Ndika. Die haben gar nichts zugelassen über 90 Minuten gefühlt. Jeden Zweikampf gewonnen. Und die Eintracht hingegen, die war zwar vor dem Spiel schon durch, war auch schon nur noch rechnerisch aus den ersten 8 Plätzen, die ja die K.O.-Runde überspringen lassen, nur noch rein rechnerisch hätten die da rausfallen können. Ist dann auch nicht mehr passiert, aber die haben das Spiel auch so angegangen, nach dem Motto, ja, wird schon werden. War eine bessere Kaffeefahrt, fand ich ehrlich gesagt eine bodenlose Leistung, was auch aber nicht nur an der guten Roma war, die ihre aufsteigende Form der letzten Wochen schon durchaus nochmal bestätigt hat und jetzt vielleicht mit Rückenwind, wenn die Folge rauskommt, wisst ihr es schon besser, mit Rückenwind in das Derby del Sole gehen gegen die SSC Napoli, das am Sonntag am frühen Abend stattfinden wird, was auch wieder sehr spannend wird. Was haben wir denn noch gehabt? Wir hatten zweite Halbzeit relativ zur Mitte hin dann das 2:0 von Eldor Shomurodov eingewechselt, überragend vorgelegt von Sule. Was haben wir denn noch? Cristante wurde eingewechselt. 300. Pflichtspiel für die Roma. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund.
Bemerkenswert war für mich auch, wie wenig die Eintracht dem im Zentrum gegensetzen hatte. Also Paredes und vor allem Manu Kone haben die Eintracht da schon einigermaßen eingeschult mit der Leistung. Also da war wenig durchzukommen. Auch nach dem 2-0 ist der Eintracht gar nichts mehr gelungen. Da war nichts mehr mit irgendwie Aufbäumen, Schlussoffensive. Also die haben so ein bisschen, ja, die hatten Ballbesitz, aber haben mit dem absolut überhaupt keinen Fortschritt erzielt, weil die Roma das so gut verschoben hat, nichts zugelassen. Da ist der Eintracht nochmal die eigene Bräsigkeit auch ein bisschen auf die Füße gefallen, die sich jetzt natürlich ohne Omar Marmoush sowieso ein Stück weit mal wieder neues Selbst erfinden muss. Und das war ein guter Satz, ne? Selbst neu erfinden muss, was sicherlich noch ein paar Wochen dauern wird. Für das Spiel hat es dann, wie gesagt, nicht gereicht. Roma übrigens international eine absolute Macht zu Hause, hat aus den letzten, ich glaube, 46 Spielen international nur 3 verloren. Also das ist schon à la Bonheur. Geht es weiter in der K.O.-Phase für beide. Die Roma ist dann durch den Sieg natürlich auch in diese Playoff-Runde reingerutscht und spielt jetzt, glaube ich, gegen FC Porto. Anspruchsvolles Los, mal sehen, was draus wird. Und für die Eintracht geht es ja noch darum, wer jetzt weiterkommt. Ich glaube, vielleicht ist PAOK eine Option und ich meine auch Ajax Amsterdam. Schauen wir mal. Abschließend vielleicht noch, weil es nicht so oft vorkommt, von meiner Seite lobende Worte an die römische Polizei, die zwar sehr präsent war, aber alles in allem einen entspannten und zurückhaltenden Job gemacht hat an dem Tag. Also die waren schon überall vor Ort und mit Mannstärke und so weiter, aber sowohl bei An- als auch Abreise einen relativ entspannten, souveränen Job abgeliefert, nicht unnötig die Muskeln spielen lassen. Die Auswärtsfans hatten auch jetzt nicht die größten Bock da auf irgendwelche Bambule, als wären im Spiel dann nach dem 1:0 aus dem römischen Teil der Nordkurve Fackeln und Zeug unschönerweise in den Gästeblock geflogen sind, die dann auch natürlich zurückgeworfen wurden. War aber auch relativ schnell da. Fand ich einen souveränen Auftritt. Sollte auch mal erwähnt werden. Und ja, so kann es dann auch gehen. Schönen herzlichen Dank. Euch weiterhin viel Spaß mit der Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.
Ja, vollkommen random auch, wie er natürlich dann nochmal Cristante untergebracht hat. Super. Gratulieren wir natürlich auch zum Firmenjubiläum von dem Mittelfeldstrategen der Giallorossi. Und ansonsten hat Markus das richtigerweise schon gesagt, dass dann Porto ansteht. Ich meine ehrlicherweise, ich habe es nicht nochmal nachgeguckt, es könnte im Achtelfinale sogar gegen Lazio gehen.
Oh.
Irgendwie bei den Wegen. Aber es kann auch sein, dass ich da völlig falsch liege. Naja, wie auch immer. Lass uns in den Ligabetrieb Italiens reingehen. Und da haben wir noch, mich gerade überlegt, 22. Spieltag, da hatten wir aufgenommen, da hast du noch gemeint, Genua gewinnt es noch gegen Monza. Ist tatsächlich so passiert. Das also noch voll nach deinem Geschmack, allerdings nicht, was dann zum Auftakt des 23. Spieltags passiert ist. Also, come on, jetzt zu Hause noch gegen Lecce verlieren mit 1:3. Ich habe langsam tatsächlich wirklich ein bisschen Angst um ein paar Mal.
Ja, ich auch. Und jetzt geht's als nächstes, also ich habe es nicht gesehen, ich habe es mir wieder, ich war nicht da am Wochenende und ich habe es seitdem mir die Highlights nicht angeguckt. Und ich sehe aktuell nicht, wo es besser werden soll, leider. Es geht bald zu Cagliari.
Ja.
Es wird auch richtig schwer. Und
Und man ist halt jetzt auf dem ersten Abstiegsplatz, ne?
Ja, genau, genau. Also eigentlich ist die einzige Hoffnung, dass Bernabé zurückkommt und durch ihn dann irgendwie auch Mann und Bonny wieder in Fort kommen und dann ein bisschen so über individuelle Klasse sich vielleicht noch an ein, zwei Mannschaften vorbeischiebt. So, das, also anders sehe ich es aktuell nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm. Ja. Ja, und Hellas ist ein Befreiungsschlag bei Monza gelungen durch einen 1-0 Auswärtssieg. Frühes Eigentor und dann ist da nichts mehr passiert in der Partie. Also Hellas hat sich mal einfach schön auf Platz 13 verbessert. Monza bleibt im Tabellenkeller.
Das ist natürlich auch schön, das geht halt auch schnell, ne? So. Ist ja alles eng zusammen. Aber
ja, bei Monza inzwischen nicht mehr so, aber für nee, das vor, glaube ich, schon, ja. Venedig wieder am Venedig Sachen machen. 2-3 bei Udinese verloren. Alle 5 Tore in der zweiten Halbzeit gefallen. Siegtor für Udinese dann in der 84. Da hätte Venezia zumindest die Chance gehabt, einen Punkt zu entführen. Wenn man nur 3 hinter Parma, 4 hinter Cagliari, so fährt man dann wieder gar nichts ein. Und hat halt Venezia so, wir haben es gesagt, irgendwie ein paar Unentschieden, mal knapp gegen Inter verloren, aber halt dreifach gepunktet zum Ende Dezember gegen Cagliari, ja. Abreißen lassen muss auch Atalanta jetzt im Kampf um den Scudetto, ehrlicherweise, weil man zu Hause nur 1-1 gegen Torino gespielt hat und Vanja Milinkovic-Savic mal wieder gezaubert hat. Beim 1-1 auch noch einen Strafstoß Retegis pariert in der Schlussphase. Also ordentlicher Punkt für den Toro, für Bergamo angesichts des Spielverlaufs und der Tabelle, das ist natürlich zu wenig. Bologna robbt sich oben ran, 2-0 Como geschlagen, also Como bleibt damit da auch unten drin. Und Bologna, ja, hat ja, einen
nur 3 Punkte hinter Juve bei einem Spiel weniger.
Ja. Das Nachholspiel kommt ja erst bald. Und da kommen wir zu Juve. Da war ich gerade auf dem Weg nach Leverkusen und habe mir vor allem die erste Halbzeit im Zug ganz gut angucken können. Und muss wirklich
ich sagen, erinnere mich an schwere Beleidigungen.
Ja, also wirklich, die ersten 15 Minuten waren bodenlos von Juve. Und die können froh sein, dass sie zu dem Zeitpunkt nicht 0-3 hinten liegen. Also, dass dann Elfmeter einkassiert wird, dass Empoli noch eine riesen Torschance vergibt. Und ehrlicherweise vor allem wie Juve defensiv wackelig agiert, war erschreckend. Vor allem auch bei Standardsituationen, bei ruhenden Bällen, Zuordnung katastrophal.
Wirkte ist aber auch, also muss fairerweise die Viererkette Savona, Vega, Gatti und Wea hatte Motta wahrscheinlich selbst nicht auf dem Zettel so. Oder?
Also Vega hat auch überhaupt nicht gewusst, was er da macht, ne? Ja, okay. Also die wirkten alle höchst verunsichert. Naja. So.
Da saß auch niemand mehr auf der Bank. Ja.
Nee. Ja, und dann zweite Halbzeit halt, zweite Halbzeit ging es los. Fabio hatte was dazu geschrieben. Ich muss mal gucken, wo er das geschrieben hat. Hat er mir das geschrieben oder hat er das? Oder hat er das bei, ich komme komplett durcheinander. Das passiert, wenn man es nicht da reinknallt. Oder die Nachricht gelöscht, nachdem sie doch noch 4-1 gewonnen haben. Was passiert jetzt hier? Okay. Ich bin höchst verunsichert und habe die Nachrichten nicht sortiert. Nee, es ist, also, ja, ich weiß es nicht, was da gekommen ist. Ah, jetzt hat sich was aktualisiert. Hier. Was sagt ihr dazu, dass sich Juve selber den Zauber nimmt? Immer mehr schreiben, dass ihnen Juve schon langsam emotional entgleitet. Bin selber Fan, wie ihr wisst, seit über 25 Jahren. Aber mir geht's auch so. Nach den unrühmlichen Enden von Del Piero, Marchisio, Lichtstrinet, vielleicht sollte es Lichtenstern heißen, und jetzt Danilo Fagioli und vielleicht noch Cambiaso zu City, wird jedem Juve-Fan immer mehr das Herz rausgerissen. Juve macht sich zu einem 0815-Verein, wo man Spieler X beliebig austauschen kann und keiner merkt, dass das ist nicht mein Juve. Wie steht ihr dazu und zu Motta und Giuntoli, die das so herzlos vorantreiben? Und er schreibt noch, werde jetzt dann Florenz-Fan, wenn Fagioli wirklich dorthin geht.
Wow.
Man, Tagliafico kennen, Fagioli, Parisi, hätte ich damals gern bei Juve gehabt. Und Gosens ist einfach ein cooler Typ. Weiß ich nicht, ob man das jetzt, habe ich dich öffentlich geoutet als Juve-Fan, das sollte man, glaube ich, nicht so laut schreiben. Schreiben und schreien. Ja. Wie, er gilt eigentlich das Gleiche, was ich vorhin bei Julian gesagt hatte, ne? Ist, glaube ich, gerade also, frustrierend, aber.
Ja. Und also, ich meine, wenn er Cambiaso extra nennt, so lange ist der ja auch noch nicht da. Und wenn der es geschafft hat, sich ins Herz zu spielen, können andere das vielleicht auch machen.
Ja, denke ich auch.
Wenn sie ein halbes Jahr gute Leistung bringen. Also.
Ja.
Ich verstehe immer, wie gesagt, also, wenn so ein bisschen, wenn man als Fan dann emotional dabei ist und so, dann neigt man sicherlich dazu, über zu dramatisieren. Das haben wir auch schon häufiger mal gesagt. So schlimm ist es aber meistens gar nicht.
Ja, das ist richtig. Speaking of Moise Kean, hast du die Bude gesehen?
Nee.
Das machst du mal noch. Okay. Das machst du mal noch. Wunderbares Tor beim 2:1 Heimsieg gegen Genua. Also da auch Laviola weiter oben dran bleibend. Und das ist tatsächlich mal eine Folge, die wir aufnehmen, da der Spieltag komplett absolviert wurde. Cagliari hat noch gegen Lazio verloren zu Hause. Das ist wiederum gut für Parma.
Und das stimmt.
Um Kampf um die Plätze auch nicht so schlecht, ne? Also Lazio 42 Punkte, Platz 4, Juve 5. 40 Punkte, dahinter die Fiorentina 39 und Bologna 37, Milan 35 und die drei haben alle noch ein Spiel weniger. Und Milan hätte richtig oben dran bleiben können, hätten sie das 1:0 im Derby della Madonnina über die Zeit bekommen. In der Summe nach 3 Aluminiumtreffern und einem nicht gegebenen Strafstoß für Inter muss man aber sagen, dass die Punkteteilung schlussendlich womöglich vollkommen gerechtfertigt war. Würdest du mir da zustimmen?
Von dem, was ich aus den Highlights gesehen habe, sah das so aus.
So. Und ich habe noch einen Take dazu. Ich weiß nicht, ob ich mich da verschaut habe, aber guck mal bei dem 1:0 von Rhein das nochmal ran. Der Ball wird ja von außen von Leao so reingelegt und dann macht Reiners den rein und alle kommen zu ihm zum Jubeln und irgendwie Leao wirkt so oft so unbeteiligt.
Okay.
Das ist so, finde ich ein bisschen komisch. Hm. Naja. Inzaghi war auf jeden Fall voll im Rage-Modus. Also erstens mal, weil er hat, glaube ich, ja, mit dem Pech und den Pfosten gehadert und natürlich auch mit dem Schiedsrichter. Gab dann eine Szene bei der Grätsche von Theo Hernandez, da macht nicht er das Foul, aber ich glaube, der Kontakt von Pavlovic ist deutlich, wurde danach auch bei The Zone Italien gesagt, vom Schiedsrichter-Experten, wo ich nicht mehr weiß, wer das war, dass da hätte Inter einen Strafstoß bekommen müssen. Ich saß zu der Zeit in der Bayer-Arena, deswegen kann ich zu dem Spiel auch nicht großartig mehr sagen. Und das war ja auch ein bisschen eine Mercato-Folge. Deswegen können wir eigentlich auch direkt zum nächsten Spiel weitergehen, wo ähnlich spät dann das gleiche Ergebnis hergestellt wurde. Roma und Napoli haben sich nicht 1:1 getrennt. Und da lag ich schon auf dem Hotelbett und habe mir das ein bisschen angucken können. Ja, das war so der Klassiker. Das hat jetzt auch nicht das erste Mal so stattgefunden, dass Contes Mannschaft so ein bisschen den Spielbetrieb eingestellt hat nach einer Führung. Und das ist ja auch lange und in vielen anderen Partien gut gegangen. Ich fand, gegen die Roma war es teilweise ein bisschen zu passiv und dann auch, und das ist das, was ich ganz am Anfang mal der Folge erwähnt habe, dass einige Konter dann auch über Neres nicht nachhaltig zu Ende gespielt wurden und da dann zu wenig bei rumgekommen ist. Also mal irgendwie hier einen Abschluss mehr oder da einen Abschluss mehr. Und der Roma, finde ich, kann man in dem Spiel einfach auch mal das Kompliment machen, dass die ganze Zeit richtig angezündet geblieben sind und da um diesen Punkt gefightet haben und dann vielleicht sogar fast noch den Heimsieg da auch hätten klar machen können. Also die sind da weiter auf Sieg gegangen und hast du gemerkt, dass bei Napoli da so ein bisschen der Widerstand gebrochen war. Das Tor fällt ehrlicherweise aus Sicht Napolis. Erstens, weil es die Roma gut macht, kann man wieder loben. Schöne Laufwege. McTominay kann dann auf außen nicht mehr nachziehen. Aber auch innen dann die Zuordnung. Mazzocchi, die eingewechselt wurde, rückt viel zu weit rein. Also da sind dann er und weiß nicht, ob es Rachmani war auf einer Position und außen ist Angelino, der ihn reinknallt, völlig frei, anstatt dass sich da Mazzocchi hätte ein bisschen da auf den zweiten Pfosten besinnen sollen. Ehrlicherweise wäre das halt eine Riesennummer gewesen für Napoli, weil dadurch, dass Inter Punkte gelassen hat, bleibt es halt bei nur 3 Zählern Vorsprung. Und Inter kann da aufschließen, dann beim Nachholspiel.
Jetzt Donnerstag oder was, ne?
Ganz genau so ist es. Da ist der Nachholkick bei der Fiorentina. Und genau diese Partie ist dann auch der Abschluss des 24. Spieltages. Der eröffnet wird am Freitag, aber vorher, wenn nicht, dass ihr es vergesst, ist schon Coppa Italia. Die ersten 2 Viertelfinals stehen an: Atalanta, Bologna und Milan-Roma diese Woche. Dienstag und Mittwoch, Donnerstag dann eben Fiorentina-Inter. Freitag geht's. Was? Was? Was habe ich hier? Was habe ich da? Ah, ich habe hier was Falsches reingeschrieben. Ich habe nämlich Freitag eröffnet Como und Inter den 24. Spieltag. Das kann nicht sein. Freitag eröffnet Como und Juve den 24. Spieltag. Ansonsten tatsächlich nicht so der riesengroße Banger an dem Wochenende. Außer halt vielleicht für den Abstiegskampf, du hast es schon angedeutet, Cagliari-Parma am Sonntag hervorzuheben.
Und dann das Montag, die Retour, ne?
Von genau, dann Montag halt. Die Retour, dann empfängt Inter die Fiorentina. Ja, Napoli kann da nochmal vorlegen, nachziehen, wie auch immer man möchte, in der Woche am Sonntagabend zu Hause gegen Udinese. Calcio. So, das war Folge 200, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat es gefallen. Nächste Woche machen wir wieder ein bisschen mehr sportliche Sachen. Genau. Dann ist der Mercato mal durch und wir gucken wieder mehr Fußball.
So sieht es nämlich aus. Ja, was wollte ich sagen? Ach so, ja, 200 Folgen. Es war mir ein Fest und ich freue mich auf die nächsten. So.
Die nächsten, sagst du noch eine Zahl?
1000.
Oh, da geht er in die Vollen. Ja, ich denke von Spiel zu Spiel, von Folge zu Folge, von Woche zu Woche. Wünsche euch eine wunderbare davon. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis dahin. Tschüss.
Bis dann, ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.